Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Kennen Sie das Gefühl? Sie tun etwas und im nächsten Augenblick wünschen Sie inständig, Sie hätten es sein gelassen. Genau dieses Gefühl hatten viele der Forscher, die mitgeholfen haben, die gefährlichste Waffe zu bauen, die die Menschheit je gesehen hat. Die Atombombe. Seit auf den Tag genau 75 Jahren ist sie in der Welt und das nehmen wir zum Anlass zu schauen, was heute noch in den Lagern der Atommächte schlummert und auf seinen Einsatz wartet. Außerdem schauen wir auf die Mars-Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate, die in den kommenden Tagen starten soll. Und wir zeigen die ersten Nahaufnahmen der Sonne, die der Solar Orbiter geliefert hat. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
Seit Hiroshima und Nagasaki hat niemand mehr gewagt, Atombomben einzusetzen. Und doch blieb da immer der gruselige Traum mancher Strategen, sie beherrschbar zu machen als Option für einen begrenzten Atomschlag. Aber wie real ist diese Gefahr? Der Frage geht Dagmar Röhrlich in einer sechsteiligen Serie nach, die heute startet. Und zwar mit einem Blick auf die technischen Entwicklungen der vergangenen 75 Jahre.
16. Juli 1945, als um 5.29 Uhr auf dem Testgelände White Sands in der Wüste von New Mexico die erste Atombombe gezündet wird, ist einige Kilometer davon entfernt Robert Oppenheimer Zeuge des Ereignisses. Später wird er, um seine Eindrücke in Worte zu fassen, einen alten hinduistischen Vers zitieren.
Jetzt bin ich zum Tod geworden, der Zerstörer der Welten.
Was folgt, sind drei Wochen später die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki. Was lebt, verdampft, verbrennt, wird verstrahlt. 100.000 Menschen sterben sofort, weitere 130.000 qualvoll in den Monaten danach.
I had some really nice opportunities in earlier in this decade to lecture in places like Tomsk.
Vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, an Orten wie Tomsk und Jekaterinenburg in der ehemaligen Sowjetunion Studenten zu unterrichten. Mir fiel auf, dass diese jungen Leute, die um die 20 bis 25 Jahre alt waren, nicht mehr viel über Atomwaffen wussten. Sie sahen sie nicht als ungeheuer gefährlicher. Für sie unterschied sich der Einsatz von Atomwaffen nicht so sehr von dem jeder anderen Waffe. Das machte mir Angst, denn Atomwaffen sind so viel stärker.
"35 Jahre lang war Robert Kelly im US-Atomkomplex tätig, bevor er ans Friedensforschungsinstitut SIPRI wechselte.
Wenn chemische Sprengstoffe explodieren, entsteht die Energie aus der Reaktion meist zwischen den Stickstoff-, Kohlenstoff- und Sauerstoffatomen. Bei einer Kernreaktion erhält man für jede Reaktion durch die Spaltung von Uran- oder Plutoniumatomen 1 Million Mal mehr Energie. Plötzlich reicht ein kleines Paket, um eine ganze Stadt auszulöschen.
Während des Kalten Kriegs setzten die Supermächte auf möglichst viele Megatonnen TNT-Äquivalent. Die Uranbombe von Hiroshima und die Plutoniumbombe von Nagasaki erscheinen winzig im Vergleich zu den bis zu 4000 Mal stärkeren Wasserstoffbomben, die ihre Energie nicht aus der Kernspaltung beziehen, sondern aus der Kernfusion. Die Megawaffen haben sich durchgesetzt.
Niemand baut mehr nur einfache, effiziente Plutonium- oder Uranbomben, außer vielleicht Pakistan und Indien. Nordkorea könnte sich in diesem Lager befinden, obwohl wir ziemlich gute Hinweise darauf haben, dass Nordkorea eine sehr große Wasserstoffbombe gezündet hat. Also, da draußen gibt es viele Wasserstoffbomben.
Dafür scheint eine Spezialentwicklung Geschichte zu sein. Die Neutronenbombe, die vor allem über Strahlung tötet und nicht so sehr über Explosion und Hitze. Die USA haben sie entwickelt, aber auch Russland, China und Frankreich.
Der US-Neutronensprengkopf ist verschwunden, weil es eine verrückte Idee war. Sein einziger Zweck war, wie ursprünglich geplant, die sowjetischen Panzer in der Bundesrepublik zu stoppen. Dafür brauchten sie einen Sprengkopf, der klein genug war, um nicht ganz Westdeutschland zu zerstören, denn das sollte ja eigentlich geschützt werden. Die Idee erschien dann doch als zu dumm. Und die Trägersysteme gibt es nicht mehr. Außerdem braucht man für Neutronenbomben enorme Mengen an Tritium, das sehr teuer in der Herstellung ist und radioaktiv. Es zerfällt mit einer Halbwertszeit von etwa 12 Jahren und man müsste es ständig kiloweise ersetzen. Das bereitet eine Menge logistischer Probleme.
Derzeit wissen Experten von keiner der neuen Atommächte, dass in ihren Arsenalen Neutronenbomben lagern. Es ist sowieso nicht so sehr die Sprengkopfphysik, über die heute die Fortentwicklung und Modernisierung der Kernwaffen läuft, sondern Transport und Verpackung.
Das Ding, das knallt, ist in vielerlei Hinsicht ziemlich einfach. Man wird wohl dasselbe alte Teil wie immer benutzen, nur in einer modifizierten Form.
Es werden beispielsweise Hüllen aus hochlegiertem Stahl zugefügt, mit denen eine Atomwaffe vor der Explosion metertief ins Erdreich eindringt, um einen unterirdischen Bunker zu zerstören. Oder Bomben bekommen eine Präzisionslenkung, die sie wesentlich treffsicherer macht. Mehr Treffsicherheit hat den Effekt, dass die Waffen kleiner werden können und ihr Ziel trotzdem zuverlässig vernichten. Das ist gewollt. Man wünscht sich Atomwaffen mit geringer Sprengkraft, die nicht Millionen Menschen töten und die Welt in einen nuklearen Winter stürzen.
Das sollte ihr Missbehagen erregen, denn das soll die Waffen einsetzbarer machen.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich über die Physik der Bomben, die heute in den Arsenalen der Atommächte lagern. Und um die kleinen Bomben, vor denen Bob Kelly gerade gewarnt hat, wird es morgen in Teil 2 unserer Serie Planspiel mit Bombe gehen. 1964 ist zum ersten Mal eine Raumsonde am Mars vorbeigeflogen und hat die ersten Nahaufnahmen des roten Planeten geliefert. In den Jahren und Jahrzehnten danach folgten immer mehr amerikanische Sonden, einige russische und später auch europäische. In den nächsten Tagen nun soll die erste Marssonde der Vereinigten Arabischen Emirate Richtung roter Planet starten. Was sie erforschen will, berichtet Guido Meyer.
Die abendlichen Hauptnachrichten Emirates News auf Dubai TV haben 2 Jahre auf diesen Aufmacher gewartet. Und nun steht er kurz bevor, der Start einer eigenen Mars-Sonde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
It was named Hope, Amal in Arabic. Amal translates to hope.
Die Sonde heißt Hope, Hoffnung. Es geht nicht nur darum, Neues über den Mars zu erfahren, sondern auch darum, dieser Region Hoffnung zu geben. Vielleicht können die Vereinigten Arabischen Emirate eine bessere Zukunft haben, wenn wir allen zeigen, dass ein Land die Herausforderung eines Marsflugs meistern kann, das noch nicht einmal 50 Jahre alt ist.
Mohsen Al-Awadi ist Ingenieur in der Abteilung für Weltraumsysteme am Mohammed bin Rashid Space Center in Dubai. Das Startfenster zum Mars öffnet sich jetzt für die Araber zu einem optimalen Zeitpunkt. Denn am Mars eintreffen würde Hope dann im kommenden Jahr. Und 2021 wird das Land ein halbes Jahrhundert alt. Den 50. Jahrestag der Staatsgründung wollen die Emirate auf dem Mars feiern. Mit einer Sonde, die den roten Planeten umkreist.
Previously, the other missions, let's say, understand Mars really well at 3 o'clock.
Alle bisherigen Sonden haben den Planeten nachmittags um 3 beobachtet, aber nicht um 4 oder um 2. Wir werden fast den gesamten Planeten binnen 72 Stunden abbilden, also in nur 3 Tagen. Damit werden wir seine Beschaffenheit um 1 Uhr beschreiben können, um 2 und um 4.
Hope soll sich nicht nur identische Stellen auf der Oberfläche zu unterschiedlichen Tageszeiten vornehmen. Sie wird ihre Beobachtungen auch über das ganze Jahr verteilen. Denn so lange, ein Marsjahr, beträgt die geplante Lebensdauer der Sonde.
Wenn die Jahreszeiten wechseln, können wir Veränderungen beobachten. Wir haben bislang nicht verstanden, welche Auswirkungen Winter, Sommer oder Frühling auf die Atmosphäre haben.
Die Atmosphäre des Mars haben sich die Emirate als Schwerpunkt ihrer Mission ausgesucht. 2 Spektrometer und eine optische Kamera sollen unter anderem die Bildung von Eiswolken und die Ausbreitung von Wasserdampf in der Atmosphäre untersuchen.
Wir wollen nicht das wiederholen, was andere Missionen bereits vor uns getan haben. Die Atmosphäre hingegen haben bislang nur wenige Länder untersucht. Es ist also eine Herausforderung. Das Ziel ist, den Verlust der Atmosphäre erklären zu können. Was ist einst mit dem Mars passiert? Wenn wir das verstehen, hilft uns das auch, die Erde besser zu verstehen.
Denn das Leben auf der Erde hängt von der Beschaffenheit der Atmosphäre ab. Das Gleiche gilt für den Mars. Vielleicht war seine Atmosphäre vor Milliarden von Jahren dichter als heute. Sie hätte somit flüssiges Wasser auf der Oberfläche und darin möglicherweise Leben ermöglichen können, glaubt auch Salem El-Mari, der stellvertretende Direktor für Wissenschaft und Technologie des Mohammed bin Rashid Space Centers.
Die Atmosphäre des Mars ist so interessant, weil sie so dünn ist. Wir wollen wissen, ob sie einst lebensfreundlich war, warum sie aber heute so ausgedünnt ist und so gut wie überhaupt keinen Sauerstoff enthält. Menschen könnten dort nicht überleben.
Um langfristig genaue Beobachtungen zu gewährleisten, soll sich HOPE dem Planeten auf 20.000 Kilometern nähern, sich an ihrem weitesten Punkt aber mehr als doppelt so weit von ihm entfernen. Dieser stark elliptische Orbit soll ein Marsjahr lang fast das ganze Bild ermöglichen. Das entspricht 3 Erdjahren. 80% der Oberfläche werden im Laufe der Mission von den Instrumenten erfasst. Die Umlaufbahn liegt sogar noch außerhalb des äußeren Marsmondes Deimos. Den soll HOPE, so ganz nebenbei, gleich noch miterforschen.
Guido Meyer war das. Wenn das Wetter es zulässt, soll die arabische Marssonde am Sonntagabend unserer Zeit starten. Den Start hat eine andere Raumsonde schon hinter sich. Der Solar Orbiter ist seit Februar im All unterwegs zur Sonne. Die ersten Monate dieser Reise waren ziemlich turbulent, aber jetzt sind die Kameras und wissenschaftlichen Messinstrumente in Betrieb. Und vor gut 2 Stunden hat das Solar Orbiter-Team der Europäischen Weltraumorganisation ESA die ersten Bilder vorgestellt. Wegen der Corona-Pandemie auf einer virtuellen Pressekonferenz. Die hat sich mein Kollege Dirk Lorenzen angeschaut. Herr Lorenzen, was hat der Solar Orbiter denn da beobachtet?
Frau Seinsche, die Raumsonde hat die Sonne aus einer Entfernung von nur 77 Millionen Kilometern beobachtet und hat da schöne Fotos gemacht. Das ist so, um das mal einzuordnen, etwa die Hälfte des Abstands Erde-Sonne. Und nie zuvor sind wirklich Fotos der Sonne aus so geringer Distanz gelungen. Und was Solar Orbiter da zeigt, das ist wirklich wunderbar scharf und man erkennt da viele überraschende Dinge. So hat das Solar Orbiter-Team die Kameras auf eine, wie man eigentlich dachte, ganz langweilige, ganz ruhige Stelle auf der Sonne gerichtet. Und dann hat man dort aber plötzlich ganz viele kleine Strahlungsausbrüche gesehen, ähnlich so den großen Flares, die man schon länger kennt. Und jetzt spricht man ganz euphorisch von diesen kleinen Ausbrüchen, von den Lagerfeuern, die es da auf der Sonne gibt, diesen kleinen Stellen, wo heißes Gas emporschießt. Zudem hat dann Solar Orbiter auch noch die Umgebung der Sonne erfasst, also diese heiße Sonnenatmosphäre, die Corona. Dort macht sich dann der Sonnenwind auf den Weg, dieser stromgeladener Teilchen. Also insgesamt liefert Solar Orbiter wunderbar einen guten Überblick.
Sie haben die Bilder ja selber auch gesehen. Haben Sie sie beeindruckt?
Ich fand sie schon sehr beeindruckend. Natürlich kennt man im Prinzip schon ähnliche Bilder der Sonnenoberfläche, aber nicht so ganz in dieser Auflösung. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, wie dynamisch die Sonne ist. Also wenn es dann so kleine Videosequenzen gibt, dann sieht man, wie das Gas hin und her strömt, wie da irgendwo so mal so eine Schleife aufblüht und aufreißt und so das Material herausfliegt. Mich erinnert es irgendwie mal ein bisschen an einen lebendigen Organismus. Also ich finde das immer ganz berührend. Und man sieht eben vor allem, die Sonne ist eben nicht diese ruhige gelbe Kugel, die wir am Himmel sehen, sondern die Aufnahmen von Solar Orbiter im Ultraviolett- und Röntgenbereich zeigt eben, auf der Sonne ist ständig was los, da schießt immer irgendwie Material nach draußen, sinkt wieder zurück. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und dann, wenn man sich noch klar macht, diese Fotos sind eigentlich erstmal nur allererste Testaufnahmen. Die Kameras sind noch gar nicht ganz perfekt eingestellt, da ist noch gar nichts richtig geeicht. Also das wird alles noch sehr viel besser, wenn man dann in etwa 2 Jahren mit der Hauptmission wirklich endlich beginnen kann, dann werden Details bis zu 500 Kilometer Größe auf der Sonne zu sehen sein und das bei einem Sonnendurchmesser von 1,4 Millionen Kilometern.
Es hat ja immer wieder schon andere Missionen, andere Sonden gegeben oder auch Teleskope von der Erde, die auf die Sonne gucken. Was genau soll Solar Orbiter jetzt anders machen?
Diese Sonde passt sich einfach sehr gut ein und das Besondere an Solar Orbiter ist, dass man einfach 10 Jahre lang im Einsatz ist und im Laufe dieser Zeit dann auch aus der Erdbahn herausfliegt. So etwas gab es noch nie. Ab etwa 2025 fängt das an, dann guckt man allmählich auf die Polargebiete der Sonne. 2 Jahre später hat man dann wirklich einen perfekten Blick darauf. Die Pole der Sonne sind jetzt auch kochend heiß, die haben nichts irgendwie mit den kalten Polargebieten auf der Erde zu tun. Und Solar Orbiter guckt dann, wenn wir mal im Bild sprechen, praktisch auf die Schäden Schädeldecke der Sonne oder auch unter das Kinn. Von der Erde aus geht das nicht. Da können wir eben nur der Sonne praktisch ins Gesicht gucken, auf die Ohren und auf den Hinterkopf. Aber man kann nicht von oben oder unten auf die Sonne gucken. Und diese Pole sind besonders interessant, weil dort einfach sehr wichtige magnetische Phänomene ablaufen. Und die zu studieren, das ist ein Schlüssel wirklich, um die großen Rätsel der Sonne zu lösen. Dieses Magnetfeld ist eben in vielem völlig rätselhaft.
Die NASA hat ja vor 2 Jahren auch eine Sonde gestartet, den Parker Solar Probe. Ist das jetzt eine Konkurrenz für die ESA?
Nein, ESA und NASA arbeiten da sehr gut zusammen, auch bei den einzelnen Sonden, auch bei hier bei Solar Orbiter ist auch die NASA beteiligt und umgekehrt. Die Parker Solar Probe geht bis auf 6 Millionen Kilometer auf die Sonne heran. Der Solar Orbiter schafft nur in Anführungs etwa 40 Millionen Kilometer. Die NASA-Sonde ist damit aber so in der Hitze, die kann gar keine Fotos machen. Das ist viel zu heiß für Kameras, das ist alles viel zu grell. Die misst nur vor Ort die Teilchenstrahlung und guckt so ein bisschen von der Sonne weg, was da so abströmt. Selbst der Solar Orbiter wird ja kräftig aufgekocht, muss 500 Grad Celsius aushalten, der macht Fotos. Also beide Sonden arbeiten perfekt zusammen. Da ist so das Motto, getrennt beobachten, vereint entdecken.
Die Sonne sorgt ja derzeit für Aufsehen, aber es sorgt auch ein Komet am Himmel für Aufsehen. Was hat es mit diesem Kometen auf sich?
Das ist der Komet Neowise, der wurde Ende März entdeckt und hat sich dann sehr schnell wunderbar entwickelt und hat auch ein bisschen was tatsächlich mit der Sonne zu tun, denn ein Komet ist so ein paar Kilometer großer Brocken aus Eis, Staub und Steinchen, astronomisch gesehen also wirklich sehr klein. Dieser Neowise bringt es vielleicht so auf 5 Kilometer, aber er ist eben Anfang Juli durch den sonnennächsten Punkt seiner stark elliptischen Bahn gelaufen. Da hat die Sonne ihn kräftig aufgeheizt und hat dabei sehr viel Eis verdampfen lassen und deswegen hat jetzt dieser kleine Eisbrocken einen wunderbaren Schweif und er ist am Nachthimmel selbst mit bloßem Auge schon schön zu sehen. Noch besser ist es natürlich, wenn man ein kleines Fernglas hat, dann sieht man den Kern relativ hell und sieht dann, wie nach oben so ein kleiner Schweif ausgeht.
Geben Sie mir einen Tipp, was muss ich dann tun, um den zu sehen?
Einfach nachts an den Himmel gucken, das ist so die beste Zeit zwischen 23 und 3 Uhr. Der Komet steht so etwas rechts unterhalb des großen Wagens, das ist ja so ein markantes Muster mit diesen 7 Sternen, das ja relativ viele kennen. Wichtig ist, einfach nach Norden gucken und der Himmel nach Norden muss sehr frei sein, da dürfen also keine hohen Bäume sein, keine Berge oder Häuser. Der Komet steht so, wenn man sich vorstellen will, etwa so eine Handspanne bei ausgestrecktem Arm über dem Horizont, also relativ tief. Er ist trotzdem gut zu sehen und dann wird es eben wirklich hübsch, man sieht da so einen länglichen Nebelfleck, der eben von so einem hellen Kern dort ausgeht. Also insofern ist das tatsächlich eine ganz, ganz hübsche Sache, die man sehen kann. Ich selber gehe bei mir hier gern zu einem Flughafen hier heran. Da ist zwar viel Licht etwas entfernt, was stört, aber dafür ist die Sicht frei. Das ist wirklich viel wichtiger. Dann an den Himmel gucken nach diesem schönen kleinen Nebelfleckchen und dann sieht man das und kann sich freuen, dass man diesen kleinen Brocken sieht, der daher rauskommt und den die Sonne ein bisschen aufgeheizt hat. Wir haben noch so gut 2 Wochen Zeit, dass man das sehen kann. Der Komet wird am 23. Juli so der Erde besonders nahe kommen, sind dann aber auch immer noch 100 Millionen Kilometer und dann verschwindet er langsam in den Tiefen des Universums wieder. Also wer gucken will, so die nächste Woche sollte man gut nutzen.
Das heißt, gefährlich werden kann er uns aber nicht.
Nein, der ist schön weit entfernt, also 100 Millionen Kilometer entfernt. Das ist astronomisch gesehen immer noch gut und brauchen wir keine Angst zu haben. Der ist einfach nur hübsch.
Wie oft kommt sowas denn vor?
Auch man entdeckt immer mal wieder einen schönen Kometen. Das kann völlig überraschend sein. Also es gab 1997 ja diesen fantastischen Komet Hale-Bopp, der 1,5 Jahre am Himmel stand. Da gab es nur 1 Jahr davor auch schon einen tollen Kometen. Jetzt hatten wir hier ein bisschen Durststrecke in Deutschland, haben gedacht, na, vielleicht kommt sowas nicht so schnell wieder. Ende März entdeckt, jetzt schon toll am Himmel. Also Kometen sind für Überraschungen gut. Wenn wir Glück haben, sehen wir Weihnachten schon den nächsten. Kann aber auch 10 Jahre noch dauern.
Vielen Dank. Dirk Lorenzen war das über die ersten Bilder von der Sonne, die der Solar Orbiter geliefert hat und den Kometen Neowise. Noch mehr ist heute in der Wissenschaft passiert, das hat Michael Stangen dabei.
SARS-CoV-2 kann in der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Zumindest eine nachweisliche Infektion über die Plazenta von der Mutter auf das Neugeborene wird in einem Fallbericht aus Frankreich im Fachblatt Nature Communications beschrieben. Demnach hatte sich die Mutter im letzten Trimester der Schwangerschaft mit SARS-CoV-2 angesteckt. Durch detaillierte Untersuchungen wiesen die Forscher eine Infektion der Mutter, ihrer Plazenta und des Kindes nach. Nach der Geburt untersuchten die Mediziner das Neugeborene klinisch und mit bildgebenden Verfahren. Dabei bemerkten sie neurologische Auffälligkeiten, die denen erwachsener Patienten ähneln. Sowohl Mutter als auch Kind sind von der Krankheit genesen. Physiker bauen den leichtesten Spiegel der Welt. Ein Team vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik hat einen optischen Spiegel entwickelt, der aus nur wenigen 100 Atomen besteht. Es ist der leichteste Spiegel der Welt, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Das neuartige Metamaterial besteht demnach aus einer einfach strukturierten Schicht aus nur wenigen hundert identischen Atomen. Die Atome sind in einem zweidimensionalen optischen Gitter aus interferierenden Laserstrahlen angeordnet. Kinder verpassen wegen der Coronavirus-Pandemie wichtige Impfungen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Demnach sind die Kinderimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten wegen der Coronavirus-Pandemie deutlich zurückgegangen. Beim Impfstoff gegen Masern hätten bereits mehr als 60 Länder Lieferprobleme gemeldet. In anderen Fällen trauten Familien sich nicht aus dem Haus oder hätten kein Geld, zu einer Klinik zu fahren. Der menschliche Einfluss auf die Antarktis steigt. Die Antarktis ist der einzige Kontinent ohne eine permanente menschliche Besiedlung. Dennoch ist der Einfluss der Menschen auf die Natur dort immer größer geworden. Welche Gebiete noch ohne menschlichen Einfluss gelten, hat ein internationales Team untersucht. Demnach lassen sich noch 99,6% der Antarktis als Wildnis klassifizieren. Allerdings ist nur noch rund ein Drittel der Landfläche frei von jeglichen menschlichen Einflüssen, heißt es im Fachblatt Nature. Den Daten zufolge leben nur noch etwa 7% der rund 23.000 bislang bekannten Spezies in unberührter Wildnis. Der Grund? Die artenreichen Küstengebiete sind auch jene Regionen, die am stärksten von Menschen frequentiert werden. Käfer senden Livestreams. Ein Team der Universität von Washington in Seattle hat eine Minikamera entwickelt, die mit 250 Milligramm so leicht ist, dass sie auf dem Rücken von Käfern befestigt werden kann. Wie die Forschenden im Fachblatt Science Robotics schreiben, besteht die Kamera aus zwei kleinen Linsen. Bisher sind damit nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich. Intervallfasten hilft bei Adipositas. Ein Team der Universität von Illinois in Chicago hat systematisch zwei populäre Intervallfastenmethoden auf ihre Wirksamkeit überprüft. Bei der klinischen Studie über 10 Wochen hinweg haben die Forschenden adipöse Probanden untersucht, die jeden Tag nur in der Zeit von 13 bis 17 oder 13 bis 19 Uhr essen durften. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Cell Metabolism schreiben, konnten die Probanden beider Fastengruppen die Kalorienaufnahme im Vergleich zur Kontrollgruppe um 550 Kalorien pro Tag senken und im Laufe der Studie im Schnitt ihr Körpergewicht um 3% reduzieren. Zudem waren bei diesen Teilnehmern die Insulinresistenz und der oxidative Stress im Vergleich zur Kontrollgruppe verringert. Auf Parameter wie Blutdruck, Cholesterin oder Triglyceride hatte das Fasten keinen Einfluss.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit, 16. Juli. Zwei Sicheln und ein roter Riese. Morgen früh zeigt sich am Osthimmel ein besonders hübsches Dreieck. Die Mondsichel, die Venus und Aldebaran, Hauptstern im Stier, stehen so dicht beieinander, dass man sie mit einer Faust bei ausgestrecktem Arm abdecken kann. Gegen 3:30 in der Frühe geht das Dreieck auf. Nach 1,5 Stunden verblasst es in der heller werdenden Dämmerung. Bei der Mondsichel ist bereits der Erdschein zu erkennen. Der dunkle Teil der Mondscheibe zeigt sich in aschgrauem Licht. Das ist von der Erde reflektierter Sonnenschein, der die Mondnacht erhält. Auch die Venus leuchtet derzeit als Sichel. Dort gibt es allerdings kein aschgraues Licht. Zwar sind Erde und Mond am Venushimmel sehr auffallende Objekte, aber das reicht nicht, um die dunkle Seite des Planeten zu erhellen. Die Venus hat eine dichte Atmosphäre, die manchmal Sonnenlicht etwas um den Rand des Planeten herum bricht. Die hauchdünne Sichel erscheint dann größer als ein Halbkreis. Fachleute sprechen vom Übergreifen der Sichelspitzen. In ganz extremen Fällen zeigt sich die Venus als kompletter Ring. Der dritte und schwächste im morgendlichen Dreieck ist Aldebaran. Der Durchmesser dieses roten Riesen ist mehr als 40 Mal größer als der der Sonne. Aldebaran ist 65 Lichtjahre entfernt. Das Licht, das uns jetzt erreicht, hat sich 1955 auf den Weg gemacht. Auch am Samstag und Sonntag früh sind Aldebaran, Venus und die Mondsichel noch die Zierde am Morgenhimmel. Der Mond steht dann aber ein Stück links von Stern und Planet.
Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche. Um 17.05 Uhr folgen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft und die kümmern sich um die chinesische Wirtschaft, die im zweiten Quartal wieder wächst, trotz Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.